Das Verbrauchermagazin. Ein Podcast von BR24.
Wir essen eigentlich ständig Schokolade. Zu Weihnachten, jetzt zu Ostern, im Sommer, im Winter. Und deshalb fragen wir uns heute mal, wie nachhaltig, fair und gesund ist eigentlich Schokolade? Und bei mir ist ein bekennender Schokoladenfan, Frau Daniela Grehl, Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Bayern. Hallo, Frau Grehl.
Hallo, absolut. Also ich bin wirklich eine ganz Süße und bei Schokolade kann ich nicht Nein sagen. Ich muss mir das wirklich auch rationieren, weil sonst ist da so eine Tafel Schokolade ja fast nichts, ne?
Jetzt hätte ich gleich eine allererste Frage und wenn Sie die mit Ja beantworten, werden wir wahrscheinlich alle glücklich. Ist Schokolade gesund?
Jein.
Schade, ein klares Ja wäre mir jetzt lieber gewesen.
Ja, also wir haben einfach das Problem, es ist ein Genussmittel, weil es doch relativ viel Fett und vor allem auch viel Zucker enthält. Aber der Kakao an sich, der ist schon sehr gesund. Also der hat sehr viele sekundäre Pflanzenstoffe, wo man auch nach Untersuchungen festgestellt hat, dass es wirklich gut fürs Herz-Kreislauf-System ist. Und deswegen spricht nichts gegen Kakao. Aber sobald es in Schokolade verarbeitet ist, heißt, es ist und bleibt ein Genussmittel.
Eine Süßigkeit. So, wir werden nachher gleich eine kleine Verkostung machen, aber zuvor hören wir uns mal, worauf die Menschen beim Schokoladenkauf achten. Sonja Stubnikova hat das gefragt.
Auf was achten Sie, wenn Sie Schokolade kaufen?
Auf die Preise. Also Preis ist unterschiedlich. Die teure ist, glaube ich, ist besseres Qualität. Bio ist natürlich das Beste.
Auf den Geschmack.
Und darauf, dass es weiß ist.
Dass es Vollmilchschokolade ist.
Ja, tatsächlich, wie zart die ist und wie bitter.
Auf den Geschmack und nicht auf den Preis.
Also im ersten Moment interessiert mich vielleicht die Verpackung.
Wie sollte sie aussehen?
Naja, ansprechend. Oder ist was Neues? Dann denkt man sich, okay, probiert mal.
Und möglichst fair gehandelt.
Wie erkennen Sie das?
Ja, in diesem Fairtrade-Siegel.
Also ich weiß, dass alle mit Palmöl hergestellt sind, deswegen esse ich nicht so oft.
Auf der Rückseite schaue ich halt meistens auf die Kalorien.
Dass sie gut ausschaut.
Also eher gucke ich dann drauf, dass es möglichst fair gehandelt wird. Jetzt gar nicht so, was ist drin, sondern wo kommt's her.
Frau Grehl, da gibt es jetzt einige Punkte, die wir abhandeln können. Zum Ersten, ich glaube, das ist der einfachste Punkt. Da hat ein junger Mann gesagt, dass sie gut ausschaut. Sagt eigentlich jetzt nichts aus, die Verpackung, oder?
Nee, ehrlich gesagt, Kaisers neue Kleider, ne? Also die Verpackung an sich, da werden natürlich alle Marketingmaßnahmen und Stricke eingesetzt, damit man sich für diese Schokolade entscheidet. Also das, was auf dem Produkt so dargestellt ist, das muss man wirklich auch immer so ein bisschen kritisch sehen.
Dann kommen wir zu einem ganz großen Punkt, der mir auch sehr wichtig ist. Das ist der faire Handel für Schokolade. Ich habe eine hier, die können wir jetzt auch gleich probieren, bevor wir richtig anfangen in die Thematik einzusteigen. Das ist eine Schokolade, da steht drauf super fair, bio, organic, CO2-neutral und proudly made in Africa. Ich gebe Ihnen mal rüber und Sie brechen sich mal ab, dann haben wir ein bisschen eine Stärkung und können uns dann weiter drüber unterhalten.
Also es wirkt nach einer Milchschokolade, ne?
Sie ja, noch mehr. Also es ist, glaube ich, vegan. Das heißt, Milch ist, glaube ich, ausgeschlossen. Ich schaue mal auf die Verpackung. Es ist eine vegane, helle Schokolade mit Cashewcreme. So, ich gucke auch mal. Und dann fragen wir mal nach. Lecker. Wie wichtig ist es denn, dass eine Schokolade fair gehandelt ist? Beziehungsweise, wenn ich eine Schokolade nehme, die nicht fair gehandelt ist, was kaufe ich mir denn da ein damit?
Also das Problem ist ja, dass beim Kakao sehr viel Kinderarbeit, Zwangsarbeit stattfindet, wo sehr viele Pestizide eingesetzt werden. Das heißt, die Arbeits- und Sozialbedingungen in den Ländern, wo Kakao angebaut wird, sind katastrophal. Und ich kann halt durch die fair gehandelte Schokolade da den Arbeitern im Prinzip eine gewisse Sicherheit geben. So. Jetzt war es nur so, dass sehr viel fair gehandelte Kakao angeboten worden ist auf dem Weltmarkt und die Abnehmer einfach zu klein waren. Und da hat sich jetzt auch tatsächlich der ein oder andere Großunternehmen bereit erklärt, fair gehandelten Kakao mit in die Produktion zu nehmen, ohne dass es wirklich auf dem Produkt steht. Also ich spreche jetzt von Handelsunternehmen wie Rewe, Lidl, aber auch Hersteller wie Rittersport und dergleichen haben sich bis zu einem gewissen Anteil verpflichtet, hier auch fair gehandelte Schokolade einzusetzen. Trotzdem sind es dann doch nochmal 80%, sag ich mal, nicht fair gehandelte Kakao in diesen Produkten und das sehe ich als problematisch an.
Und deshalb sollte man darauf achten, dass man Produkte aus fairem Handel nimmt. Fair ist jetzt aber kein gesetzlich geschützter Begriff.
Ja.
Woran kann ich mich denn jetzt dann festhalten?
Das ist unser großes Problem in der ganzen Sache. Also die Verbraucherzentralen fordern das auch schon seit Jahren, dass das wirklich ein staatliches Siegel, ähnlich wie das Bio-Siegel werden sollte, damit man einfach ganz klar definierte Standards und Kriterien hat. Es ist nicht ganz so ein luftleerer Raum. Es gibt eine Dachorganisation, Fairer Handel, die hier Kriterien definiert haben und die gängigen, ich sag mal Fairtrade oder GEPA, handeln nach diesen Kriterien und Richtlinien. Aber nichtsdestotrotz müsste ich mich als Verbraucherin eigentlich immer informieren, was sagt das einzelne Siegel aus, weil da gibt es schon einige Unterschiede.
Aber jetzt nochmal ganz klar gesagt, wenn auf meiner Schokolade draufsteht fair, dann heißt es erstmal nix.
Dann heißt es erstmal nichts. Im Prinzip ist es schon so, dass die Hersteller natürlich nicht lügen dürfen. Also es muss zumindest anteilig eine fair gehandelte Zutat enthalten sein. Aber was das bedeutet dann auch auf die Zutat bezogen, das kann ich im Prinzip gar nicht beim täglichen Einkauf so eruieren.
So, und dann gibt es ja bestimmte Siegel, auf die ich mich verlassen kann. Und was sind denn das für Siegel? Auf welche kann ich denn mich verlassen beim Einkauf? Wo kann ich sagen, okay, das ist jetzt tatsächlich eine fair gehandelte Tafelschokolade?
Also es gibt ja, ich glaube, das kennen die meisten, Fair Trade. Das ist im Prinzip die, die auch am stärksten vertreten sind in Deutschland, wobei es da nochmal Abstufungen gibt. Also das Fair Trade Siegel an sich ist vor allem bei Monoprodukten, da weiß ich, dass es hundertprozentig fair gehandelt ist. Jetzt habe ich aber bei Fair Trade die Möglichkeit auch eines sogenannten Mengenausgleichs. Das heißt, da passiert Folgendes, dass im Prinzip ähnlich wie beim Ökostrom man zwar den fairen Handel unterstützt mit dem Preis, aber nicht unbedingt das physische Produkt auf dem Teller landet. Das kommt einfach daher, weil Fairtrade-Bauern häufig gar nicht die Möglichkeit haben, ihre Produkte zum Beispiel zu verarbeiten. Ich spreche jetzt zum Beispiel von einem Orangenplantage, die dann einen Saft herstellen wollen und den dann vermarkten. Den steht meistens gar keine Saftpresse zur Verfügung. Das heißt, die Orangen gelangen dann zu einer konventionellen Presse und am Ende fließt dann also konventioneller Orangensaft mit dem fair gehandelten Orangensaft in eine Flasche. Ich bezahle aber diesen fair gehandelten Anteil und habe aber nicht unbedingt das physische Produkt. Und dieses Siegel erkennt man ganz gut, indem man also den Fairtrade mit so einem Dreieck hat, also mit so einem Pfeil, da
ja,
weiß
Pfeil
man
ist das, genau. Ja. So, das ist das Fairtrade-Siegel. Wenn ich das habe, habe ich bei Ihnen gelesen, auch auf der Homepage, dann sind bei den Arbeitsbedingungen folgende Sachen eingehalten, zum Beispiel der Verbot von illegaler Kinder- und Zwangsarbeit. Das sollte ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, ist es aber nicht, muss man auch mal betonen dann. Die Zahlung von Tariflöhnen, angemessener Gesundheits- und Umweltschutz, freier Zugang von und zu Gewerkschaften, Gleichberechtigung von Frauen. Das wäre also dann, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn ich so ein Siegel habe für fairen Handel.
Ja, und darüber hinaus werden tatsächlich auch noch Umweltfaktoren definiert. Das heißt, gewisse Pestizide dürfen nicht eingesetzt werden. Es werden Prämien bezahlt, damit die Bauern in Vorleistung gehen können, also in Investitionen, damit sie in dieses Programm überhaupt reinrutschen können. Also das ist relativ umfänglich, sodass man hier immer mehr auch Anbieter animiert, im Zuge des Fairtrades dann auch anzubauen.
Das war jetzt das Fairtrade-Siegel, was Sie gesagt haben, auf das ich mich verlassen kann. Gibt es denn noch welche, auf die ich mich verlassen kann?
Ja, in der Zwischenzeit gibt es ja auch einige Marken. Also vor allem die Discounter, Lidl und Aldi haben eine eigene Marke, die dann fair gehandelte Produkte vermarkten. Auch da habe ich hundertprozentig Fairtrade. Und das waren ja jetzt bisher alles immer Produkte, die zertifiziert sind. Es gibt natürlich dann auch die Handelsketten oder Handelsunternehmen, wie zum Beispiel El Puente oder GEPA. Das sind dann ganze Handelsketten, die fair arbeiten. Das heißt, vom Produzenten über die ganze Lieferkette bis hin in den Laden werden hier faire Bedingungen sichergestellt.
Und dann gibt es noch ein Siegel von der Rainforest Alliance. Was steckt da dahinter? Das ist so ein Frosch, glaube ich, ne?
Ja, richtig. Also das ist eigentlich schwerpunktmäßig eher Nachhaltigkeitssiegel. Da geht es vor allem um das Abroden der Regenwälder. Auch hier werden zwar auch Arbeitsbedingungen definiert, aber ich sag mal, das ist ein Siegel, das erstens mal auch vom Anteil im Produkt relativ gering ist, nämlich nur bei 20-30%. Dann darf es schon diesen Frosch aufgedruckt haben. Und ja, die ganzen Kriterien und Standards sind sehr niedrigschwellig. Ich würde sagen, im Vergleich zu allen anderen fair gehandelten Produkten ist es wirklich so dieses Einstiegssiegel.
Wenn ich mich nochmal erkundigen möchte, wenn ich nochmal nachschauen möchte, was hinter welchem Siegel steckt und wie welches Siegel ausschaut, Sie haben da eine Aufzeichnung auf Ihrer Homepage.
Ja, wir haben einen Flyer, wo wirklich alle Fair-Siegel aufgelistet sind, auch nochmal mit unseren Kritikpunkten, wo man es also wunderbar vergleichen kann und dann einfach auch beim Einkauf achten kann, dass man das ein oder andere Produkt dann auch bevorzugt.
Und den Flyer finde ich auch digital auf der Homepage dann.
Das ist so bei uns auf der Homepage, ja.
Also da können wir schon mal zusammenfassen, fairer Handel ist äußerst wichtig, darauf sollte man achten. Ist es denn wahnsinnig viel teurer, wenn ich mir eine Schokoladentafel aus fairem Handel hole als eine konventionelle?
Also da kann ich jetzt nur so ein bisschen aus meinem eigenen Gefühl beim Einkauf sprechen, weil ja auch, wie gesagt, fair gehandelte Schokolade im Discounter angeboten wird, handelt es sich da wirklich nur um Centbeträge, die uns sicherlich nicht wehtun im Geldbeutel, aber für die Arbeitsbedingungen vor Ort wirklich ganz wesentlich sind. Wenn es sich um Handelsketten handelt, wie zum Beispiel Gepa oder El Puente, da sind die Produkte dann doch etwas teurer, aber da habe ich meistens auch Bioprodukte und das zahle ich natürlich dann auch mit.
Wir haben es ja gerade am Anfang auch gesagt, Schokolade ist eine Süßigkeit. Vielleicht kann man dann einfach sagen, naja, ein bisschen weniger, dafür ein bisschen mehr zahlen und dann Schokolade aus fairem Handel nehmen. Und einen Punkt haben Sie ja noch angesprochen, die Bioprodukte. Warum sollte ich denn bei Schokolade auch auf Bio achten?
Ja, der Kakaoanbau ist tatsächlich auch sehr pestizidbelastet. Und durch den Bioanbau kann ich das natürlich deutlich eingrenzen. Gerade der Regenwald ist ja nicht nur für die Menschen vor Ort wichtig, sondern wir müssen ihn schützen für unser Weltklima. Und daher unterstütze ich mit dieser Entscheidung für eine Bio-Schokolade auch meinen Beitrag für den Klimaschutz.
Wir haben in der Umfrage auch gehört, dass eine Dame gesagt hat, oh, da ist so viel Palmöl drin in Schokoladen. Jetzt schaue ich mal schnell auf unsere Verpackung der Schokoladentafel, die wir da haben. Also erste Zutat Zucker, Kakaomasse, gut, in dem Fall Cashew, Kakaobutter, Kakao. Da ist jetzt kein Palmöl drin. Kann es sein, dass Kakaobutter manchmal durch Palmöl ersetzt wird?
Ja, das ist leider so. Also die Kakaoverordnung besagt, dass man bis zu 5% fremde pflanzliche Fette mit einbeziehen kann. Das muss aber dann gekennzeichnet werden auf der Verpackung. Mir ist es persönlich noch nie untergekommen. Viel kritischer sehe ich das bei den Schokoladen mit Füllung, weil da wird sehr gern Palmöl verwendet, weil Palmöl ja den Vorteil hat, dass es sehr flüssig und sehr cremig ist gegenüber anderen pflanzlichen Fetten. Und da habe ich dann ganz schnell mal 75% des Fettanteils durch Palmöl.
Gehen wir mal ein bisschen weiter, so in Richtung Gesundheit nochmal. Ist denn so eine dunkle Schokolade, eine Zartbitter- oder eine Bitterschokolade gesünder als eine Vollmilchschokolade? Ist da vielleicht weniger Zucker drin? Kann ich sagen, davon kann ich mehr essen?
Ja, also prinzipiell ist es natürlich so, je höher der Kakaoanteil ist, desto besser ist sie zu bewerten. Allerdings führt das natürlich dadurch auch dazu, dass die Schokolade bitterer schmeckt. Und das ist bei dem einen oder anderen Hersteller dann der Grund, dass es einfach mehr Zucker dann enthalten ist als in der klassischen Vollmilchschokolade. Aber da habe ich ja dann die Möglichkeit, nochmal auf der Zutatenliste bzw. in der Nährwerttabelle das zu kontrollieren. Und dann muss ich sagen, bei der weißen Schokolade, da ist ja im Prinzip gar keine Kakaomasse drin. Und deswegen ist die eigentlich am schlechtesten zu bewerten, was die Gesundheit bzw. auch was die Qualität angeht, weil die Kakaomasse eigentlich ja die Zutat ist, die relativ teuer ist.
Ich habe mich mal so ein bisschen schlau gemacht, wie der Kakaoanteil liegen muss und Sie sagen ja oder nein, ob ich richtig oder falsch bin. Fein oder dunkel, der Kakaoanteil liegt bei mindestens 43%.
Ja, so ist es. Also 43% ist bei einer Feinschokolade auf jeden Fall verpflichtend durch die Kakaoverordnung.
Dann haben wir halb- oder zartbitter. Der Kakaoanteil liegt bei mindestens 50%.
Auch da ist völlig richtig, ja.
Und die Bitterschokolade, der Kakaoanteil liegt bei über 60%.
Ja, genau. Also das geht ja dann bis hoch auf 90. Aber da ist es dann tatsächlich so, dass man mit einem Stückchen völlig zufrieden ist, weil das wird dann doch sehr bitter und ja auch wenig cremig. Ne? Also die Kakaobutter fehlt ja dadurch dann auch, sodass die Cremigkeit auch so ein bisschen verloren geht.
Aber trotzdem noch lecker, finde ich. Ist ganz was anderes dann, so was Bitteres.
Ja, aber man genießt dann das einzelne Stück und nicht die ganze Tafel Schokolade.
Ja, das ist wahrscheinlich auch ein großer Vorteil. Ich kann mir immer nur, was zartbitter ist, das ist auch so ein Marketingbegriff, oder? Zartbitter, da konnte ich mir immer nie was drunter vorstellen.
Da bin ich jetzt auch überfragt. Ich glaube, es gibt da schon eine Definition. Ich überlege jetzt
gerade. Ja, das war diese Halb- oder zartbitter Schokolade mit mindestens 50%, ja, aber ich finde immer so zartbitter dieser.
Ich weiß, also Herrenschokolade zum Beispiel ist ja auch eher eine Marke, ne? Ja. Also das sagt auch gar nichts, aber ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob die Zartbitter, ob es da irgendwie nochmal zwischen der Bitter und der Zartbitter nochmal so ein Unterschied ist.
Und es gibt ja noch etwas Schokoladiges und das ist die sogenannte Kuvertüre, die wird ja oft zum Backen genommen, beziehungsweise wenn man gebacken hat, dann wird oft ein Kuchen mit Kuvertüre überzogen. Was ist denn der Unterschied zwischen Kuvertüre und Schokolade?
Ja, die Kuvertüre hat mehr Fett, also mehr Kakaobutter, um einfach diesen Schmelz zu bekommen und weniger Kakaomasse. Und beim Herstellen der Kuvertüre muss man auf jeden Fall aufpassen, dass man sie nicht zu heiß werden lässt, weil sonst wird sie so unangenehm grau, beziehungsweise wird so bröckelig, dass man gar nicht mehr richtig verarbeitbar ist.
Aber Kuvertüre ist dann nichts, was man so als Snack essen sollte, da dann lieber zu einer etwas bittereren Schokolade, habe ich das richtig verstanden, greifen?
Die Kuvertüre ist wirklich sehr fettreich und ist damit nicht unbedingt ernährungsphysiologisch sehr sinnvoll, die jetzt als Nachtisch zu essen, ja.
Dann fassen wir das Ganze mal zusammen. Wenn man Schokolade kauft, ja, ist okay. Sie essen ja auch gerne Schokolade, das ist kein No-Go.
Absolut, es ist ein Genussmittel, das man auf jeden Fall auch genießen sollte.
Dann aber auch aus fairem Handel, weil, und das muss man nochmal sagen, vielleicht betonen wir das nochmal, was ist, wenn ich es nicht aus fairem Handel kaufe? Was nehme ich dann in meinen Einkaufskorb mit?
Das Problem beim Kakaoanbau ist einfach, dass wir immer noch extrem schlechte Arbeitsbedingungen haben. Kinderarbeit, Zwangsarbeit, die Arbeiter sind nicht geschützt in Form von Gesundheitsschutz beziehungsweise auch Rentenversicherung. Und um das einfach den Bauern zu gewährleisten, ist eine faire Schokolade auf jeden Fall eine Mitfinanzierung.
Und jetzt heißt es immer so Kinderarbeit so als Wort. Also das muss man sich auch mal vorstellen. Kleine Kinder, die nicht in die Schule gehen können, sondern die unter schlimmen Bedingungen bei der Ernte mithelfen.
Das sind Kinder, die wirklich sehr jung, häufig dann wirklich von ihren Eltern auch verkauft werden, die auf diese Plantagen gelangen, dort im Prinzip 16 Stunden arbeiten, keine Schulbildung haben bekommen und somit im Prinzip auch keine Zukunft haben.
Also ganz wichtig beim Schokoladenkauf auf faire Schokolade achten, auf ein seriöses Siegel achten. Das haben wir ja auch schon besprochen, denn fair an sich ist jetzt kein geschützter Begriff. Also ich nehme ein seriöses Siegel. Wenn ich eine bittere Schokolade habe, kann trotzdem der Zuckeranteil auch noch hoch sein. Und Kuvertüre ist etwas, mit dem man den Kuchen verfeinern kann oder überziehen kann, aber sollte so auch nicht als Snack gegessen werden. Stimmen Sie mir überall zu?
Da bin ich voll dabei, genau.
So viel zum Thema Schokolade. Und bevor wir uns verabschieden, habe ich noch ein paar Tipps für all diejenigen, die jetzt mit dem Frühjahrsputz anfangen wollen. Christine Kriegerleit hat für uns zusammengefasst, wie wir putzen können, ohne auf chemische Putzmittel zurückgreifen zu müssen.
Gerne ein bisschen mit Essig, weil das ein bisschen desinfizierend auch ist. Wir haben zwei Hunde, zwei Katzen, da ist es auch immer ein bisschen mehr schmutzig.
Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich wische schon eine ganze Zeit nicht mehr. Wir in der Familie haben uns einen Dampfreiniger angeschafft, der völlig chemiefrei dampft, alles blitzeblank sauber macht und gleichzeitig noch desinfiziert, weil er mit über 170 Grad Trockendampf arbeitet.
Also je nachdem, was für ein Boden es ist, ein Steinboden mit Steinpflegeputzmittel und Laminat mit dem anderen Putzmittel, immer Bodenpflege.
Wasser, Essig, Essenz, ein bisschen Spülmittel.
Und das genügt meist, sagt Benjamin Eils, Hygieneprofessor an der Hochschule Sigmaringen. Mehr erklärt er, sei nicht nötig.
Also die klassischen Desinfektionsmittel, die brauchen wir im Haushalt so normalerweise eigentlich nicht. Dann Chlor, eine starke Chemikalie, die natürlich dann auch Probleme mit sich bringen kann, wenn sie beispielsweise mit anderen Reinigungsmitteln gemischt wird. Deswegen muss man da natürlich sehr vorsichtig sein. Und dann natürlich auch beispielsweise Produkte, die jetzt für extrem starke Verschmutzungen hergestellt sind, die dann, wenn sie auf das falsche Material gelangen, das Material schädigen können.
Und wirft einen Blick in die Küche.
Beispielsweise, wenn Sie jetzt einen Backofenreiniger haben, der ja einen sehr, sehr hohen pH-Wert hat und Sie bringen den auf lackierte Oberflächen oder auf Aluminium, dann werden diese Materialien verätzt.
Aber auch bei den Verbraucherzentralen heißt es immer wieder, Hausputz, das geht auch ohne derlei Probleme, mit ganz natürlichen Wirkstoffen. Und Hygieneprofessor Eils sagt,
das ist ganz einfach, Sie brauchen eine Zitronensäure beispielsweise, um Kalk, also mineralische Verschmutzungen zu entfernen. Kennen wir ja vom Kaffeemaschine entkalken, kann man natürlich auch im Bad, in der Dusche anwenden, entfernt Kalk wunderbar.
Haushaltsessig habe im Vergleich zur Zitronensäure weniger Power, erklärt der Experte. Doch das war nur Punkt 1 in Benjamin Eils Liste.
Dann brauchen wir natürlich was, wenn es jetzt mal fettig, ölig wird, also so diese ganzen Küchenverschmutzungen, da hilft ja oft Soda, was wir auch so als Hausmittel kennen. Scheuermilch, die ja eine sehr stark reinigende, abrasive Wirkung hat, also sie entfernt quasi haftende Verschmutzungen durch die Inhaltsstoffe sehr gut von der Oberfläche. Dann empfehle ich auch immer noch den guten alten Spiritus, also Alkohol, gerade wenn es jetzt an glänzende Flächen geht, wie beispielsweise Glas oder Spiegel. Und dann das klassische Handspülmittel darf in keinem Haushalt fehlen. Das ist ja auch so ein Tausendsasser, wo ich dann natürlich schön Oberflächen damit abreinigen kann. Und da sieht man auch, ich brauche dann eigentlich gar keine sehr starke Chemikalien. Das sind jetzt alles eher milde Produkte, die, ich würde mal sagen, 95% ihrer Aufgaben, wenn ich dann die Reinigung dann auch täglich mache und die Verschmutzungen nicht so aufkommen lasse, wunderbar benutzt werden können.
Das war das Verbrauchermagazin. Vielen Dank an Daniela Grehl, Ernährungsexpertin von der Verbraucherzentrale Bayern.
Ich sage auch danke.
Und am Mikrofon verabschiedet sich Anja Keber.